Herzlich willkommen zum Podcast von JWD, heute mit dem Thema Was kann künstliche Intelligenz? Mein Name ist Christian Richter.
Und mein Name ist Cornelia Brückner. Wir sind Referenten für Medienbildung am Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg.
Es ist endlich soweit. Die erste Ausgabe unseres JWD-Podcasts läuft. Und für diese Premiere haben wir uns gleich ein ganz, ganz spannendes Thema vorgenommen. Es soll um die Frage gehen, künstliche Intelligenz, welche Potenziale für die Gesellschaft gibt es und wo stehen wir da eigentlich?
Und dafür haben wir uns heute einen Gast eingeladen. Unser Gast ist Julian Affelt. Julian ist ein Kollege von uns hier am NISUM. Wir arbeiten zusammen am Referat für Medienbildung. Aber Julian ist auch ein Lehrer und ich denke, Julian, du stellst dich am besten selbst vor.
Ja, Cornelia und Christian, hallo, schön da zu sein. Ich bin Julian, ich bin ausgebildeter Grundschullehrer, unterrichte aber im Moment auch relativ viel in der Sekundarstufe. Bin schon sehr lange mit dem Thema Mediennutzung in der Schule beschäftigt, eigentlich schon seit dem Studium, seit 1988, um genau zu sein, das ist schon eine Weile her. Ja, und das Thema KI in der Bildung interessiert mich sehr. Es gibt viele Schnittstellen, es gibt viele Anwendungen von künstlicher Intelligenz, um jetzt diese Abkürzung mal schon mal aufzulösen. Also KI steht für künstliche Intelligenz. Die begegnet uns an vielen, vielen Stellen im Alltag. Darauf werden wir noch häufiger zu sprechen kommen. Und ich habe verschiedene Gespräche geführt zum Thema KI in der Bildung und wir starten heute ja in dieser ersten Folge mit einer sehr spannenden Episode, nämlich einem sehr spannenden Gesprächspartner. Insgesamt wird es in diesen Gesprächen darum gehen, eben, was ist eigentlich KI, was können wir darunter verstehen, wo stehen wir? KI, künstliche Intelligenz in der Schule, da haben einige so ein paar komische Vorstellungen, das wollen wir versuchen aufzudröseln und was man mit KI in der Schule eigentlich machen kann.
Ja, und jetzt hast du schon gesagt, Julian, unser erster Gast ist ein sehr interessanter und fachkundiger Experte für das Thema KI. Du warst für die erste Folge bei Microsoft. Und vielleicht kannst du uns kurz erklären, mit wem du da gesprochen hast und wie ungefähr auch euer Setting war.
Mache ich sehr gerne. Das erste Gespräch habe ich also geführt mit Thomas Tremmel. Der ist leitender Technologiestratege im Geschäftsbereich öffentlicher Auftraggeber bei der Microsoft GmbH. Wir haben das Gespräch online durchgeführt, haben den Ton entsprechend aufgezeichnet und ich habe an verschiedene Tech-Unternehmen mich gewandt und gefragt, ob denn es möglich wäre, so ein Interview zu diesem Thema zu führen. Und bei einigen hat es sehr schnell leider Absagen gegeben, aus welchen Gründen auch immer. Bei Microsoft habe ich darum wieder sehr schnell eine Zusage bekommen, habe mich also sehr gefreut, das Gespräch durchzuführen. Und ja, ich denke, das wird eine sehr spannende Sache sein, dem Gespräch zu folgen, denn hier geht es KI mal ein bisschen in der Größe, das Thema in der Größe gefasst und vor allem aus der Sicht eines ziemlich großen Unternehmens mit sehr viel Ressourcen in dem Bereich.
Wir müssen natürlich der Vollständigkeit halber darauf hinweisen, dass es auch noch andere Unternehmen gibt. Wir nehmen Microsoft jetzt hier als exemplarisches Beispiel, um mal zu gucken, in welchen Anwendungen die uns auch jeden Tag begegnen, KI vielleicht auch schon integriert ist. Und genau, aber das, wie gesagt, als exemplarisches Beispiel für viele andere Unternehmen, die im ähnlichen Feld unterwegs sind. Gut, dann, du hast das Gespräch quasi mitgebracht und hast es ja vor ein paar Tagen geführt und das hören wir uns jetzt an.
Thomas Tremmel ist bei mir. Ich sehe ihn, Sie an den Kopfhörern und an den Lautsprechern hören ihn nur und er wird jetzt gleich zu Ihnen sprechen und sich vorstellen. Hallo Herr Tremmel, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Stellen Sie sich bitte einfach mal kurz vor.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung, hier über das Thema KI und Bildung mit Ihnen zu diskutieren und zu sprechen. Ich freue mich drauf. Zu meiner Person, ich bin von der Ausbildung her in den 90ern irgendwie zur Uni gegangen, habe da Informatik, also Entschuldigung, erst Soziologie und dann Informatik studiert und war am Anfang noch der, der Seminararbeiten geschrieben hat, irgendwie über das, was das Internet mit uns tut. Und auf einmal war ich dann der, der sich nur noch um die Netzwerke gekümmert hat und den Webserver betrieben hat und auch den Studierenden damals irgendwie zum ersten Mal beigebracht hat, was denn ein Browser ist und was eine E-Mail ist. Ja, diese Zeiten gab es, das ist 25, 30 Jahre her, Mitte der 90er oder oder erste Hälfte der 90er, aber das war so die Pionierarbeit damals. Mittlerweile bin ich, nachdem ich ein paar Unternehmen selber gegründet habe und da auch im Vorstand war, seit 2007 bei der Microsoft immer in so technischen Rollen, derzeit in der Rolle als CTO, also als Technologieleiter, technischer Verantwortlicher im Bereich unserer Kunden im öffentlichen Dienst.
Wir sprechen in dem Podcast über KI in der Bildung. KI, das ist etwas, was vielen Leuten Unwohlsein irgendwie einprägt. Sie denken dann an den Terminator, sie denken an denkende Maschinen, an eine Technik, die uns vielleicht irgendwann auch mal Dinge abnimmt, von der wir das gar nicht wollen, dass sie uns das abnimmt. Wir wollen auch darüber im Laufe dieses Podcasts ein bisschen sprechen. Aber vielleicht können Sie erstmal aus Ihrer Position und Ihrer Erfahrung vor allem heraus mal versuchen, KI aus Ihrer Sicht zu definieren, was wir uns darunter eigentlich vorstellen.
Also meine flapsige Definition vielleicht zuerst, ich würde sagen, KI ist Statistik auf Steroiden. Also einfach hochgepusht, bis es nicht mehr geht, ganz flapsig ausgedrückt. Und ich sage Ihnen auch, warum. Ich will Ihnen das sagen. Ich habe Soziologie studiert, habe damals sehr viel deskriptive Statistik irgendwie auch gemacht und qualitative Statistik irgendwie. Und wenn ich versucht habe, in der Mitte der 90er mit dem damals gängigen und auch heute noch gängigen Programm SPSS eine multivariate Clusteranalyse zu fahren, dann musste man da 10 Zeilen Code eintippen, hat den Befehl losgeschickt und 2 Stunden später hat man dann irgendwas bekommen. Im besten Fall ein Ergebnis, im schlechtesten Falle sorry, Syntaxfehler. Ja, und diese 2 Stunden Rechenzeit sind heute zusammengeschnurrt auf Mikrosekunden. Ja, das ist das, was es ausmacht. Und von daher ist KI jetzt kein, in dem Sinne, irgendwie Hexenwerk, irgendwie, da steckt ja auch schon sowas Religiöses drin, sondern es ist einfach sehr, sehr streng angewandte Mathematik. In ganz vielen Fällen einfach nur Regressionsanalyse, Klassifizierung, also relativ einfache mathematische Verfahren, die dann eben mit einer großen Datenmenge irgendwie mal ausprobiert werden. Dann hat man eine Arbeitshypothese, die probiert man aus, dann wird das nochmal verifiziert und dann nehme ich das Modell, was da rauskommt und mit neuen Daten daraus Ergebnisse, Vorhersagen irgendwie zu gewinnen. Ja, also das Ganze steht und fällt natürlich immer irgendwie mit der Datenbasis, die ich auch habe. Je mehr ich trainiere, desto eher irgendwie bekomme ich da vernünftige Ergebnisse, bekomme höhere Wahrscheinlichkeiten, bekomme irgendwie vielleicht eine geringere Varianz und so weiter.
Jetzt ist es ja so, dass viele, wenn sie an große Unternehmen denken, die im Softwarebereich tätig sind und gleichzeitig Daten und Daten sammeln, Daten aufnehmen, Daten analysieren hören, so ein bisschen Fracksausen bekommen und sagen, da würden Daten von mir gesammelt, die werden irgendwie verarbeitet. Aber KI steckt ja eigentlich in unserem Alltag schon überall drin. Haben Sie denn mal vielleicht für uns ein ganz griffiges Beispiel, um auch mal so die Vorzüge oder wovon wir profitieren, wenn wir über KI heute sprechen, was Sie uns mal vorstellen können?
Ich glaube, was wir alle verwenden, ist Navigation, die wir irgendwie auf den Endgeräten ausspielen, sei es jetzt irgendwie in einem Auto oder in einem wie immer gearteten irgendwie Smartphone, was dann dementsprechend hier mir zeigt, wo der nächstbeste Weg ist. Das ist ein sehr, sehr gängiges irgendwie Modell. Wo wir es auch sehr, sehr viel sehen, ist in der Industrie, also Stichwort irgendwie Bilderkennung. Wobei natürlich irgendwie dieser Sensor, der da jetzt irgendwie Bildpixel aufnimmt, nicht das ganze Bild, also jetzt sei es jetzt ein Werkstoff oder eine Straße, die da fotografiert wird und analysiert werden soll, als Straße erkennt, so wie wir als Menschen das gesamtheitlich irgendwie sehen, der sieht halt nur Pixel. Also Beispiel, irgendwie ein autonom fahrendes Auto, was über LiDAR und Radar und Bildinformationen jetzt vor sich ein irgendwie parkendes Auto sieht, sieht halt das parkende Auto. Es sieht nicht, dass dahinter irgendwie in den Kinderwagen oder in den Fahrradweg oder whatever ist. Wir sehen es als Menschen auch nicht, aber wir wissen es und können es dazu packen. Das heißt, irgendwie an vielen Stellen ist natürlich so eine KI eher, wie soll ich sagen, zweidimensional. Und es gibt ja über die Jahre hinweg, und das hängt vor allem mit Verfügbarkeit von Daten, immer wieder neue, tolle Algorithmen, die jemand geschrieben hat, die auch als Open Source zur Verfügung stehen, die man da nehmen kann. Und natürlich auch den Zuwachs an Rechnerleistung zusammen. Also diese Daten Algorithmen und Rechnerleistung führen eben dazu, dass über die letzten Jahre auf einmal dann diese KI-Systeme beim Erkennen von sehr schwierigen Bildern, also der Klassiker ist immer die Unterscheidung zwischen so einem Welpen und einem Muffin oder einem Flunder und einem Stein auf dem Meeresboden oder einem Schneeleoparden und im Schnee außenrum. Da gab es regelmäßig Wettbewerbe und über die letzte Dekade sind diese Punkte, wo Menschen zielsicherer waren und besser waren beim Erkennen, alle dahingeschmolzen sozusagen, sodass die Anwendungen, die heute jetzt so bei bildgebenden Verfahren irgendwie eingesetzt werden, zur Unterscheidung von ist es Stein oder ist es Flunder oder ist es irgendwie ein Tumor oder ist es kein Tumor, tatsächlich die Nase vorne haben. Aber eben nur in diesem speziellen engen Bereich. Deswegen spricht man ja auch von Narrow Artificial Intelligence, also nicht von einer irgendwie universalen, sondern nur von einer ganz genau speziellen, die jetzt nur gut Bilder erkennen kann oder Bilder mit werden wir sehen können. Und die Ausgangsfrage von Ihnen war, da schließt sich der Kreis, wo wird es heute verwendet? Wir sind natürlich bei Microsoft, Sie wissen, es gibt irgendwie so ein paar große Produktlinien, irgendwie die Betriebssysteme, irgendwie Office und Office. Und im Office ist es so, wenn Sie zum Beispiel hergehen in PowerPoint, auf ein Bild klicken, sagen, lass mir dieses Bild automatisch irgendwie beschreiben, mach da automatisch eine Bildunterschrift dazu, dann wird genau das durch KI gemacht, durch vielleicht mal am Anfang trainierte Bilder, wo Menschen bei uns dann diese sogenannten Labels, diese Benennungen reingetragen haben, dann und danach dann dementsprechend so ein massives Massenlearning angeht. Und genau das nennt man dann ja auch Deep Learning, dass die Maschine irgendwie selber mit neuen Bildern gefüttert wird und daraus neue Erkenntnisse generiert und so das Modell immer weiter verfeinert. Also wo sehen Sie es? Navigationsgerät, wenn Sie PowerPoint verwenden, irgendwie, um da irgendwie automatisch Bildbeschriftungen machen zu lassen, damit so ein Foliensatz dann auch barrierefrei nach den gesetzlichen Anforderungen ist. Übersetzungslogiken in den Office-Produkten zum Beispiel, Sachen, die man früher mit einer Wortliste gelöst hat, wird man heute dementsprechend durch den Einsatz von KI lösen. Und wenn Sie noch ein letztes Beispiel nehmen wollen, was ich sehr, sehr gerne verwende, Live-Transkription und auch Live-Übersetzung beim PowerPoint. Also ich kann auf Deutsch irgendwie einen Foliensatz präsentieren und kann das dann auf Deutsch als Laufschrift unten ausführen lassen. Wenn jemand das lieber auf Englisch oder auf Hindu oder irgendwie Tschechisch hätte, dann schaltet er oder sie einfach um und kriegt das dementsprechend dann in der anderen Sprache irgendwie ausgeliefert. Und das ist schon für mich als Techniker natürlich immer beeindruckend, weil ich komme aus dem Netzwerk und ich sehe auch die Datenströme dahinter und ich sehe, dass quasi jede Silbe irgendwie in ein Datenpaket eingepackt wird, in ein Rechenzentrum geschickt wird, da prozessiert wird und dann wieder als Buchstabe irgendwie zurückkommt. Das ist unglaublich, was da an Schnelligkeit und Produktivität drinsteckt.
Wissen wir denn eigentlich immer zu jeder Zeit, was so ein KI-System macht mit den Daten? Oder geht das schon so in Richtung, dass man irgendwann sagt, ja, wir haben da mal was gebaut, das hat jetzt viel gelernt und jetzt wissen wir eigentlich gar nicht mehr so genau, was da eigentlich passiert in der Maschine?
Na, wenn Sie auf dieses Schlagwort deterministisch ansprechen, dann muss man natürlich sagen, wenn ich jetzt einen String, linearen Code habe, also der als der Imperativ sagt, hier mach 1, dann mach 2, dann mach 3, dann kann ich natürlich irgendwie in der Zeitfolge genau verfolgen. Irgendwie jetzt wird 1 angetriggert, dann wird 2 angetriggert, dann wird 3 angetriggert. Das findet man am Anfang, wenn man so eine KI anguckt, wenn die dann eine Zeit lang gelebt hat, sage ich jetzt mal, und irgendwie weiter sich iteriert hat und weiter gelernt hat, dann ist das ein bisschen schwieriger. Die Antwort darauf ist, es gibt verschiedenste Aspekte, irgendwie auch, die es zu betrachten gibt, irgendwie im Sinne von verantwortungsvoller KI. Aber einer ist, den fahren wir auch und dafür gibt es auch Werkzeugkästen sozusagen, dass man eine sogenannte Glassbox hat. Irgendwie, wir haben dafür einen Werkzeugkasten gebaut oder von Forscherinnen und Forschern bei uns im Konzern entwickeln lassen. Das heißt Fair Learn, das ist auch Open Source, um dann dementsprechend irgendwie zu gucken, irgendwie, ich habe ja ein paar Stellen, irgendwie, es können, wenn ich die Maschine schlecht trainiere, vorurteilsbehaftete Daten reinnehme zum Trainieren, dann wird natürlich auch ein vorurteilsbehaftetes Ergebnis rauskommen. Also im Englischen, ich habe ein Bias. Ja, das gilt es zu verhindern. Da gibt es auch standardisierte Trainingssätze dafür. Es gibt industrieweit so ein ONIX, heißt es Open Network Interexchange Format, um auch diese Werte irgendwie auszutauschen, zu vergleichen und ein Stück zu abstrahieren. Und wir haben mit Fairlearn so ein System geschaffen, was wir in so eine Kategorie setzen, eben nicht Blackbox, sondern bewusst, es ist eine Glassbox, wo du dann dementsprechend nachvollziehen kannst, was ist von Schritt zu Schritt passiert. Das ist ein schwieriges Thema, weil natürlich irgendwie diese Rechenpower natürlich sehr, sehr immens ist heutzutage und man irgendwie auch als jetzt der Nutzende dann vielleicht immer auch irgendwie der Idee verfallen ist, irgendwie, dass ich noch weiter trainiere. Ich bin an zwei Stellen wieder immer ein bisschen zügig. Zum einen irgendwie, weil es ist ein abnehmender Grenznutzen und Thema Nachhaltigkeit, Thema irgendwie Stromverbrauch und so weiter. Wir sind mittlerweile an dem Punkt, wo wir ganz klar unseren Kunden sagen und auch bei uns intern, vielleicht reicht es, wenn du dieses Modell 5-mal faltest, dann bist du bei 96% Genauigkeit. Wenn du es 10-mal faltest, bist du vielleicht bei 97. Diese 2% kannst du verzichten, weil, und das ist ein weiterer Baustein, natürlich irgendwie in diesem ganzen verantwortlichen Denken, ich habe ja immer noch einen Mensch, der dann auch da drauf guckt. Irgendwie, also das ist ja die Diskussion auch irgendwie bei den EU-Vorgaben gerade, Human in the Loop, Human on the Loop, wo stecke ich irgendwie dann da den Menschen rein, irgendwie den Experten, die Expertin, die dann diese Ergebnisse bekommt und dann nochmal mit einem gesamtheitlichen Denken und auch kreativ rangeht und diese Ergebnisse interpretiert. Ja, also Glassbox-Ansatz. Auch nicht zu viel falten und weiter drehen, weil es bringt irgendwann auch nur noch geringen Grenznutzen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, das Ganze muss transparent sein und es muss natürlich auch vor allem reproduzierbar sein. Als letzten Punkt vielleicht noch an dieser Stelle, es muss natürlich auch irgendwie kenntlich gemacht werden, wo diese KI zum Einsatz kommt, damit jemand, der einen Bescheid bekommt, stellen Sie sich vor, Versicherungen, Krankenversicherung oder Kredit irgendwie Antrag, der dann abgelehnt ist, dass ich auch als Mensch nachvollziehen kann, warum der abgelehnt worden ist. Das heißt, großer Wert da ist natürlich Fairness. Das eine ist die reine Technik und muss es immer sehen, irgendwie, glaube ich, im Zusammenhang, was wollte man für ein Problem lösen? Wer hat es wie gelöst und was kam dann raus? Also man muss es Ende zu Ende denken. Es gibt ja gerade diese Woche ein aktuelles Beispiel von den Sozialhilfebehörden aus den Niederlanden, die seit 2013 schon Modelle haben und die benutzt haben, die tatsächlich irgendwie halt biased irgendwie Input hatten, irgendwie wo dann zum Beispiel alleine die Tatsache, dass ich zwei Staatsangehörigkeiten habe, dazu führte, dass ich massiv einen schlechten Score hatte und dann mit viel höherer Wahrscheinlichkeit auch des Sozialhilfemissbrauchs bezichtigt worden bin, als wenn ich nur eine Staatsbürgerschaft habe. Ja, das ist eindeutig ein Beispiel, ganz aktuell diese Woche überall in der internationalen Presse, wie man das nicht machen kann.
Jetzt haben Sie schon ein tolles Stichwort genannt, nämlich faire oder verantwortungsvolle KI. Wir reden ja in dem Podcast auch über das Thema KI in der Bildung. Und da geht es natürlich dann auch darum, da werden Daten von Schülern aufgenommen, da werden Handlungen von Schülern, ich sag mal, beobachtet, daraus werden Daten generiert, die werden verarbeitet. Wo sieht Ihr Unternehmen, Ihr Haus, Microsoft, KI in der Bildung? Heute oder vielleicht in 5 oder in 10 Jahren? Wird es den Lehrer, den menschlichen Lehrer, das ist eine Befürchtung von vielen, ersetzen? Oder in welche Richtung wird es gehen, Ihrer Meinung nach?
Na, das ist ja so dieses Szenario, was auch immer mit so Roboterlehrern in Japan irgendwie eingeführt wird in die Diskussion. Das sehe ich nicht. Lassen Sie mich ein anderes Beispiel geben. Wo wir KI schon sehr lange sehen, ist in der Radiologie, zum Beispiel bei der Befundung. Das war eines der ersten Use Cases im Gesundheitsbereich. Und da ist schon seit Jahren die KI besser, schneller, treffsicherer als die Radiologinnen und Radiologen, die dann in ihren abgedunkelten Räumen vor riesigen Bildschirmen sitzen. Und was ist da passiert? Oder was ist jetzt, wenn man jetzt die gängige Praxis weltweit anguckt? Die Radiologinnen gibt's immer noch irgendwie, aber die sind dann irgendwie vor allem halt die Ergebnisse irgendwie interpretieren, einen Gesamtzusammenhang stellen und auch mit dem Patienten, mit der Patientin dann sprechen. Es ist ja nicht so, dass ich mir von einem Bildschirm dann irgendwie meine Diagnose abhole. Und das sehe ich in der Schule irgendwie auch. Und ich sehe es, eigentlich sehe ich den Einsatz an 3 Stellen. Also ich sehe ihn quasi in der breiten Basis im Bereich Lernen und Üben. Und wir hatten ja vorhin schon die Beispiele irgendwie über automatische Übersetzung. Ich will mal noch ein weiteres sagen. Wir haben ein Produkt, das heißt OneNote. Das kann ich nur zum Testen mal empfehlen, irgendwie als Lehrerin, als Schülerin, um es zu nutzen. Das ist so eine Art irgendwie digitales irgendwie College-Blog, wo man in handschriftlich irgendwie Notizen machen kann. Aber eben auch, wenn ich da ein Bild, wenn ich irgendwo was abfotografiere, mein Leben ist, ich sitze irgendwie, lesen in der Zeitung irgendwas Spannendes, mache ein Foto von diesem Artikel, nehme das ins OneNote rein, sage rechte Maustaste, bitte extrahiere mir sämtlichen Text aus diesem Bild. Und dann klicke ich den daneben, dann habe ich einmal das Bild und nebenan habe ich Text, den kann ich dann wieder nehmen, kann ihn nochmal irgendwie markieren, kann ihn übersetzen lassen. Ja, auch das ist eine KI an dieser Stelle. Oder ich kann auch, das heißt im Deutschen plastischer Reader, also ein plastisches Vorleseprogramm, oder im Englischen heißt es Immersive Reader, also so ein Eintauchleser, der kann für Menschen mit irgendwie Legasthenie zum Beispiel irgendwie sehr, sehr hilfreich sein, oder auch für zweite, dritte, vierte Klasse irgendwie, wo das Lesen vielleicht noch nicht so flüssig ist, wo man dann sagt, okay, irgendwie zeig mir immer nur das Wort selber, mach aus den Worten, zeig mir die einzelnen Silben, zeig mir die der Reihe nach, lese ich mir mit einer männlichen Stimme, mit einer weiblichen Stimme, langsam oder schnell vor und so weiter. Dahinter ist alles KI, also breite Basis, ja, zum Lernen und zum Üben, um da irgendwie drauf zu gucken. Dann natürlich dieser ganze Bereich, irgendwie, den ich habe, irgendwie, da wird was unterrichtet von einem Lehrer, von einer Lehrerin, und ich muss dann dementsprechend irgendwie was üben. Da muss man, glaube ich, sehen, dass wann KI sehen wir zum Beispiel, dass eine KI Ergebnisse, die über eine digitale Lernplattform eingetragen werden, dann entgegennehmen kann und die auch schon mal bewerten könnte, ja, und auch mit Noten irgendwie bewerten könnte. Ich würde das auch sehen, diesen Bereich unterrichten. Da sehen wir KI an vielen Stellen und haben mit Partnern zusammen da irgendwie sehr viele Projekte schon gemacht, wo es darum geht, die Dropouts, also die Abbrecher, zu identifizieren und die dann dementsprechend zu supporten, damit sie dementsprechend hier eine individuelle Förderung, die genau für sie passt, bekommen. In dem Bereich, auch da gibt's Negativbeispiele. Also wenn Sie sich die chinesischen Beispiele, die ja in der Presse und in der Wissenschaft hinreichend beschrieben sind, angucken, wo dann eine Kamera die ganze Zeit mitläuft und komplett das Gesicht filmt, um dann daraus irgendwie Aufmerksamkeit abzuleiten oder eben auch Nicht-Aufmerksamkeit, und das dann irgendwo irgendwie quasi mit der Strichliste negativ oder positiv irgendwo zu summieren, da würde ich sagen, da ist ganz klar eine Grenze überschritten. Ja? Lernen und üben irgendwie für die Schülerin, für den Schüler, dann der ganze Bereich Unterricht, und oben drüber, wenn man jetzt so eine Makroebene anguckt, so eine Schule anguckt, da ist natürlich auch noch irgendwie dann dementsprechend, kann man dann irgendwie Klasse gegen Klasse vergleichen oder die heutige dritte Klasse mit der vor 2 Jahren vielleicht an manchen Werten, da, und vielleicht auch irgendwie Schulplanung, Ressourcenplanung dementsprechend irgendwie da gut mitmachen. Also das sind so die 3 Ebenen, auf der Schule, auf der Ebene der Klasse und auf der Ebene des Individuums.
Sie haben gesagt, dass eine KI auch mehr oder weniger Dinge bewerten kann. Müsste es dann nicht so sein? Und damit kommen wir zu dem dritten Thema, was wir uns vorgenommen haben für diese Folge, die wir hier aufzeichnen, dass dann drunter steht, bewertet von Mensch oder Maschine. Also sollte der Schüler das dann nicht wirklich auch wissen, wer sich das angeguckt hat, um mal diesen Begriff zu verwenden?
Auf jeden Fall. Also das ist auch das, wenn Sie sich so die großen MOOC-Plattformen angucken, diese Massive Online Courses, da ist auch, wenn ich da irgendwie quasi eine Prüfung mache, sehe ich auch ganz genau, ob es ein Peer Review ist, also von irgendwie Mitstudierenden, oder ob da ein Mensch dran sitzt oder ob es einfach von der KI bewertet worden ist. Das ist auch gängige Praxis oder sollte gängige Praxis sein, macht auch dementsprechend Sinn. Wenn es natürlich irgendwie von einer KI quasi vorsortiert worden ist, so wie vielleicht irgendwie manche in der Uni dann dementsprechend irgendwie Hiwis das irgendwie vorarbeiten und dann die Professorin das nur noch abzeichnet. Da steht am Ende auch nur die Unterschrift von der Professorin, so wie dann dementsprechend heute der Hiwi halt vielleicht dann durch eine KI ersetzt worden ist. Also das ist natürlich ein bisschen tricky. Wenn am Ende dann ein Mensch sitzt, kann es sein, dass mitunter die Zuarbeiten dann irgendwie untergehen. Das lässt sich aber, glaube ich, irgendwie schwierig technisch lösen. Das ist dann eher wirklich ein organisatorisches Thema. Wir haben ja viele Diskussionen auch angefangen vom DIN-Institut, die da irgendwie so Prüflogiken entwickelt haben, bis über den TÜV Süd, die da dementsprechend den KI-TÜV irgendwie an den Start gebracht haben. Und das ist, glaube ich, auch der Weg nach vorne. Wobei natürlich es gilt, glaube ich, irgendwo so eine Balance zu finden, ne, zwischen dem, was ethisch richtig und wichtig ist, und dann aber trotzdem noch den Freiraum zu lassen, auch damit Forschende irgendwie sich die Hände in den Daten schmutzig machen können und wirklich kreuz und quer forschen können und eben auch irgendwie Firmen ihre KI-Applikationen an den Start bringen können. Und meine Vorhersage ist, wenn Sie das mal gucken, wenn ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen rauszoome, irgendwie aus dem Schulleben oder beziehungsweise ist es eigentlich das Gleiche. Da geht es nämlich darum, irgendwie, was ich noch einen sehr, sehr wichtigen Punkt finde, KI in der Lehre. Also wirklich KI zu nutzen, um selber auch was zu lernen. Und wir sehen das ja in den Firmen, im Mittelstand, da gibt es von Wirtschaftsministerium gefördert, von uns, von anderen Firmen, irgendwie AI-Business-Schools, irgendwie um allen zu erklären, okay, was kannst du damit machen? Überleg mal, wo kannst du es bei dir nutzen? Und es geht ja mittlerweile so weit, dass wir auch nicht nur Bildanalyse haben, sondern irgendwie auch Textanalyse. Denken Sie an diesen ganzen Bereich Legal Tech, also Analyse von Gesetzestext, Analyse von Eingangspost, Analyse von Anträgen, die in einem Ministerium auftauchen, dann kann ich damit was machen und dann dementsprechend wieder raus. Und ich hatte, ich glaube, es ist schon 2 Jahre her, mal Schülerpraktikanten bei uns, was wir immer sehr gerne machen, für 2 Wochen aus einem Gymnasium. Und die haben dann tatsächlich in der ersten Woche irgendwie eine KI benutzt. Also die haben sie nicht selber gebaut, das schafft man nicht irgendwie in dieser Zeit. Das tut aber auch gar nicht Not, sondern die KI gibt's fertig, zum Teil, was ich vorhin sagte, in den Produkten drin, zum Teil also als Schnittstelle, wo man über eine API, wo man es anprogrammieren kann, und die haben dann halt tatsächlich irgendwie verschiedene Bilder genommen, haben da was trainiert, haben dann eine Validierung gemacht, dann haben sie völlig andere Bilder genommen und haben dann eine Antwort von dieser KI bekommen. Das war toll, die haben damit sehr, sehr viel gelernt, weil sie eben auch dann irgendwie diese Blackbox ein Stück weit durch sowas auflöst. Und was ich noch wegen der Lehre, wir sind jetzt bei Microsoft noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben ja die Rechenzentren, wir haben Platz für die Daten, wir haben auch Zugang und kaufen auch irgendwie Satellitendaten von Airbus und von diversesten irgendwie Satellitenanbietern, und darauf wollte ich hinaus. Das ist eine Normalität geworden. Wenn du früher irgendwie erstmal 100.000 Euro auf den Tisch legen musstest, um überhaupt irgendein Satellitenbild zu kommen, was nur ein paar Minuten alt ist, gibt es mittlerweile als Service, ja, bei uns oder auch bei anderen Cloud-Anbietern. Und wir haben eine Programmatik, die nennt sich Planetary Computer, wo wir mittlerweile irgendwie 21 Petabyte, das ist schon eine ordentliche Menge an Daten, an Wetterdaten, Landdaten, Satellitendaten, irgendwie historisch über die letzten 20 Jahre zur Verfügung stellen, und wo Schülerinnen, Studierende hergehen können, irgendwie sich dann da eintragen, sagen wollen, wer sie sind, woher sie kommen, was sie damit machen wollen, vielleicht, wenn sie das irgendwie schon wissen. Und dann können sie einfach mit diesen Daten herumspielen. Wenn ich das mit meiner Studierendenzeit in den 90ern vergleiche, ja, damals war der Rechner schon mit irgendwie 3 MB an Daten irgendwie restlos überfordert, musste ewig rechnen. Jetzt kann ich hier historische Wetterdaten mit Satellitendaten und noch irgendwie den dritten Eingangsfaktor irgendwie vergleichen. Und das geht innerhalb von Minuten, Sekunden, aber auf jeden Fall nicht Stunden. Und das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, dass man sich, die Amerikaner sagen dazu Digital Literacy, dass man diese Fähigkeit, damit umzugehen, bis hin zu, dass es irgendwie vielleicht eine Kunst wird oder irgendwie eine sehr fortgeschrittene, dass man damit umgeht. Das ist natürlich was für uns alle oder gerade für so eine Generation von jungen Kindern, die dann irgendwie in 2025, 2030 irgendwie fertig werden, dann dementsprechend wichtig ist, weil da zu dem Zeitpunkt in 8 bis 10 Jahren wird es ganz viele von solchen Jobs geben. Eben vielleicht auch den, der dann so eine KI nachprüft oder der für zuständig ist, irgendwie die mit Daten zu füttern oder die Interfaces dafür zu designen. Da gibt es ja schöne Studien auch von diversesten Organisationen dazu, von UN über Weltwirtschaftsforum, irgendwie, die dann da auch schon Namen für diese zukünftigen Jobs gefunden haben.
Ich finde das unheimlich spannend und freue mich eigentlich auf diese Zukunft, aber, und das mit der Bitte um eine kurze Antwort oder Versuch einer kurzen Antwort, Wo wäre an Ihrer Stelle eine Grenze überschritten, wenn eine KI, also ich will darauf hinaus, kann man heute schon definieren, bis wohin sollte KI gehen können, dürfen, sollen?
Naja, also wenn erstmal die Basis sind, glaube ich, irgendwie die ganz normalen Grundrechte und Ethik im Allgemeinen. Und in dem Moment, wo ich eine KI habe, die entweder unkontrolliert oder dementsprechend direkt mit einer Auswirkung oder einer Rückwirkung auf die physikalische Welt unkontrolliert agiert, da wäre meine Grenze.
Herr Tremmel, ich fand's mega spannend und ich könnte mich mit Ihnen darüber jetzt noch 2 Stunden weiter unterhalten. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie die halbe Stunde für uns aus Ihrem Alltag rausgeschnitten haben und uns den Einblick in diese Welt weiter geöffnet haben, denn ich glaube, Sie haben es zwischen allen Zeilen gesagt, wir müssen uns damit beschäftigen, wir sollten es nicht ignorieren und wir sollten die Chancen sehen und die Risiken im Blick behalten. Mhm. Und von daher danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute dabei waren. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Dankeschön.
Ja, also Julian, Christian, ich fand, der Herr Tremmel hat eigentlich hier schon ganz viele wichtige Aspekte genannt, wie künstliche Intelligenz im Grunde genommen funktioniert, dass es eben nicht eigentlich eine umfassende Form von Intelligenz ist, sondern sehr viel auf Mathematik basiert. Es ging um Bildung und auch die Potenziale aus der Sicht von einem so großen Konzern wie Microsoft. Ich fand das echt sehr spannend zu hören. Wie waren denn deine Eindrücke, Julian?
Cornelia, für mich war vor allem interessant, auch wieder hier zu hören, an wie vielen Stellen wir künstliche Intelligenz heute schon nutzen, ohne dass es uns eigentlich bewusst ist. Ja? Wir lassen uns mit dem Navigationssystem in den Urlaub fahren. Wir nutzen Übersetzungs-Apps, um auch mit Schülerinnen und Schülern Kontakt zu halten, die Deutsch eben nicht als Muttersprache haben, das erst lernen. Wir nutzen in vielen Computeranwendungen künstliche Intelligenz, ohne dass es uns bewusst wird. Und das zeigt schon mal, dass künstliche Intelligenz eben tatsächlich nicht der Roboter ist, der in die Klasse kommt. Bemerkenswert für mich war auch das Beispiel, wie schwierig es ist, einer Maschine beizubringen, was ist der Unterschied zwischen einem Welpen und einem Muffin, was für uns ja als Menschen völlig problemlos ist zu unterscheiden. Aber für eine Maschine sind es halt Bits und Bytes, Nullen und Einsen, die das System irgendwie zusammenbringen muss, um zu wissen sozusagen, was ist es denn jetzt eigentlich vor mir, Flunder oder Stein? Das Beispiel kam ja auch. Ja, also das waren eigentlich die Dinge, die ich rausgenommen habe und ich fand es schon sehr spannend, diesen Einblick zu bekommen von so einem großen Unternehmen.
Ja, und wie viel Zahnräder aufeinander greifen müssen, damit das funktioniert. Er sprach ja darüber, dass da bestimmte Codes und Algorithmen aus verschiedenen Quellen zusammengefügt werden, wo man große Mengen von Datensätzen herbekommt, was es aber auch bedeutet, wie diese Datensätze gestaltet sein müssen, damit wir eben keine Tendenzen der Diskriminierung da drin haben, also auch diese ganzen Fragen, die mit zu bedenken sind. Und gleichzeitig aber zu gucken, dass daraus nicht etwas wird, was am Ende nicht mehr von uns selbst verstanden wird. Also dieses Thema der Blackbox, sondern mitzudenken, dass man also versucht, diese ganzen Fragestellungen und die Entwicklungen, die auch so ein Algorithmus dann in diesem Prozess nimmt, so transparent zu halten, wie er es eben beschrieben hat mit dieser Glassbox. Also da merken wir schon, da stecken ganz, ganz viele komplexe Fragestellungen und Implikationen mit drin, die auch sehr, sehr viele ethische und moralische Fragen berühren. Und das wird auch ein Thema sein, mit dem wir uns noch weiter beschäftigen müssen.
Aber wir müssen natürlich auch das Thema Bildung ein bisschen im Blick behalten. Und da fand ich es doch sehr interessant, welche 3 Ebenen uns Herr Tremmel erklärt hat, auf der in Bezug auf Bildung KI eigentlich wirken kann. Also er sprach ja von diesen 3 Einsatzszenarien, einmal auf der individuellen Ebene lernen und üben, wo es quasi um so intelligente, tutorielle Systeme geht, kann man vielleicht sagen. Es gibt diese Ebene der Klasse, wo wir schon über Lernplattformen reden und auch darüber, Schülerinnen in bestimmte Gruppen einzuteilen. Und es ging auch sozusagen um eine Makroebene, nämlich auf der Ebene der Schulvergleiche oder auch sozusagen der Vergleiche von bestimmten Jahrgangsstufen. Und ich darf verraten, dass wir uns mit diesem Thema, also speziell Bildung und KI, auch in den nächsten Podcasts beschäftigen werden, auf die ich mich schon sehr, sehr freue. Julian, willst du uns ganz kurz verraten, mit wem du als nächstes sprechen wirst?
Das mache ich sehr gerne. Also um ein bisschen tiefer in diese Thematik einzusteigen, habe ich Gespräche geführt, einerseits mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und mit der Uni Potsdam, dort mit zwei Kolleginnen, die sich mit dem Aquilas-Projekt auseinandersetzen. Da geht es darum, eine adaptive, also eine anpassbare KI-Assistenz für den schulischen Kontext zu entwickeln. Und ich glaube, das wird für uns alle sehr, sehr spannend, dem zuzuhören.
Genau, und darauf können wir uns in der nächsten Ausgabe freuen vom JWD-Podcast. Dann werden wir auch Julian wieder an unserer Seite begrüßen. Und dazu möchten wir Sie jetzt gerne einladen. Und bevor wir aber uns auch hier verabschieden, möchten wir auch nochmal darauf hinweisen, dass es auf der JWD-Plattform die Möglichkeit gibt, auch Gedanken zu dieser aktuellen Ausgabe des Podcasts einzutragen beziehungsweise eben eine Kommentierung abzugeben. Und dazu möchten wir gern alle einladen, denn wir sind sehr an Ihren Gedanken und dem Austausch mit Ihnen interessiert. Dann danke ich dir, Julian, für dieses erste Gespräch und wir werden uns ja noch öfters begegnen. Cornelia, dir auch vielen Dank und dann können wir jetzt einfach Tschüss sagen.
Ja, tschüss.
Tschüss.
JWD ist ein Angebot des Bildungsservers Berlin-Brandenburg. Konzept und Moderation Cornelia Brückner und Christian Richter. Redaktionelle Mitarbeit Julian Affeld. Produktion Christine Schön.